Ohne die Hydrierwerke hätte Hitler seine Kriege nicht führen können. Das ist ganz, ganz, ganz eindeutig. Und obwohl die großen Hydrierwerke den wichtigsten Teil der deutschen Mineralölversorgung sicherten, reichte ihre Produktion immer nur für wenige Monate aus. Das muss man auch sagen. Ja, also die Wehrmacht konnte nur kurze Kriege führen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Sie ist Teil der Berichterstattung zur Tagung Vergessenes Revier, die gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung NRW, dem LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem Team der LVR-Geschichten und dem Nelbräuninghaus in Herzogenrath veranstaltet wurde. Hier spreche ich mit Dr. Rainer Kalch über das Hydrierwerk Wesseling. Herr Kalch wird darstellen, wie die Versorgungslage Deutschlands mit Mineralöl zu Beginn der NS-Herrschaft aussah, wie eng diese Werke zur Umwandlung von Braunkohle in Benzinersatzprodukte mit den Eroberungskriegsplänen Hitlers verbunden waren und wie sich der Weltkrieg auf die Produktion im nordrhein-westfälischen Hydrierwerk Wesseling auswirkte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und zentral ist dabei die Ankündigungsfolge zur Tagung über das Vergessene Revier, auf der Herr Kalch dieses Thema auch vorgestellt hatte. Er ist neu zu Gast und stellt sich daher zunächst einmal selbst vor. Und ich wünsche euch jetzt ganz einfach viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juni 2026.
Mein Name ist Rainer Kalch. Ich bin Wirtschaftshistoriker, habe an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, dort auch promoviert und dann an verschiedenen Universitäten und freiberuflichen Projekten gearbeitet. Anfang der 2000er Jahre habe ich gemeinsam mit meinem amerikanischen Kollegen Raymond Stokes, der eine Professur in Glasgow innehat, ein Buch geschrieben über die Mineralölindustrie in Deutschland. Das heißt, wir haben uns gründlich mit der gesamten Mineralwirtschaft von ihren Anfängen bis in die 1970er Jahre befasst. Und das war für mich auch der Anlass, im letzten Jahr wieder einmal zu diesem Thema zurückzukehren und intensiver auf Wesseling zu schauen, auf das Hydrierwerk, was dort während des Krieges gebaut worden ist. Das gehört ja mit zu dem ganz großen Thema der Ölindustrie, der Mineralölindustrie in Deutschland. Insofern war das für mich auch eine Herausforderung, detaillierter dieses eine Unternehmen sich mal anzuschauen.
Als erstes ist da bestimmt der historische Kontext wichtig. Wir werden, denke ich, das alles nachher noch in die Aufrüstung der NS-Diktatur einreihen. Aber wir fangen mal etwas vorher sogar noch an. Wie sieht es denn aus mit Deutschland Anfang der 1930er, noch in der Weimarer Republik, und dem Thema Mineralöl und Mineralölversorgung?
Deutschland wird im Wesentlichen versorgt von großen ausländischen Mineralölkonzernen. Das ist Esso, also damals deutsch-amerikanische Petroleumgesellschaft, und das ist Royal Dutch Shell. Das sind die ganz großen Player, die Mineralöl sowohl in reiner Form als auch als Benzin, Diesel nach Deutschland liefern. Rund oder mehr als zwei Drittel des deutschen Verbrauchs wird von Big Oil gewährleistet. Also diese Abhängigkeit von Importen, die ist immanent.
Dann habe ich schon angesprochen, mit der NS-Machtübernahme und der beginnenden Aufrüstung wird
das Thema Mineralöl auch im Militärischen immer wichtiger, weil die NS-Kriegsmaschinerie wird sich auf Flugzeuge und Panzer und Ähnliches stützen. Wie kommt diese Versorgungslage? Sie haben gerade angesprochen, das ist ein deutsch-amerikanisches Unternehmen. Man geht ja im NS eher Richtung Autarkie. Wie versucht man da mit dem Thema Mineralöl umzugehen?
Als Hitler an die Macht geschoben wird, Januar 1933, geht es zunächst einmal nicht vorrangig um die Aufrüstung, sondern es geht um die Einsparung von Devisen. Das Deutsche Reich leidet unter Devisenknappheit und diejenigen, die die Verantwortung tragen in der Wirtschaft, ich denke insbesondere an den Reichsbankpräsidenten und späteren Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht, die schauen darauf, wo kann das Reich Devisen einsparen, um wirtschaftlich voranzukommen und dann auch in einem nächsten Schritt Aufrüstung stärker zu betreiben. Und da spielen die Mineralölimporte eine ganz entscheidende Rolle, denn die kosten viel Geld, das man im Grunde genommen nicht ausreichend zur Verfügung hat. Und so wird unter verschiedenen Interessengruppen darüber diskutiert, wie kann künftig die Mineralölversorgung in Deutschland sichergestellt werden. Es gibt starke Bestrebungen in die Richtung, mehr heimisches Erdöl zu nutzen, das es ja kaum gab. Insofern haben die Konzerne, die in Deutschland an der Erdölförderung beteiligt sind, also die deutschen Konzerne, die daran beteiligt sind, ein Interesse, dass der Staat aktiv wird und Bohrprogramme fördert. Das führt dazu, dass im Herbst 1934 ein Reichsbohrprogramm verabschiedet wird, an dem sich die Deutsche Erdöl AG und andere Unternehmen beteiligen. Sie bekommen also Reichsdarlehen, um mehr heimisches Erdöl zu finden und dann auch schrittweise zu erschließen. Das ist also eine Komponente dieser neuen Rohstoffpolitik, die das NS-Regime auf den Weg bringt. Es gibt andere Lobbygruppen, die ebenfalls daran interessiert sind, durch staatliche Subventionen ihre Förderung auszubauen. Das sind unter anderem die ostelbischen Junker, die also Kartoffelsprit herstellen, also landwirtschaftliche Rohstoffe verarbeiten, um damit Benzin zu produzieren. Es ist vor allem aber die chemische Industrie, die daran Interesse hat, die Verfahren, die sie entwickelt hat zur Braunkohlehydrierung, also zur Produktion von Benzin aus Braunkohle, durch staatliche Zuschüsse rentabel zu machen. Das ist letztendlich das entscheidende Momentum, was dazu führt, dass im Dezember 1933 die IG Farbenindustrie AG, der größte Chemiekonzern in Deutschland, einer der größten Konzerne der Welt, eine Vereinbarung, einen Vertrag schließt mit dem Reich, der darauf hinausläuft, dass die Produktion von Hydrierbenzin staatlich gestützt wird. Dazu muss man wissen, dass die IG Farbenindustrie AG seit Mitte der 20er Jahre an diesen Hydrierverfahren gearbeitet hat und ab 1927 in Mitteldeutschland im Leunawerk nahe Merseburg als erstes Unternehmen der Welt angefangen hat, großtechnisch Benzin aus Braunkohle zu produzieren. Das war eine sagenhafte Innovation, die mit hohen Kosten allerdings verbunden war. Und dieses Leunabenzin war in den späten 20er, frühen 30er Jahren nicht konkurrenzfähig. Die Produktionskosten lagen ein Mehrfaches über den Kosten für die Verarbeitung von Erdöl. Insofern hat man im Vorstand der IG darüber diskutiert, das ganze Projekt abzubrechen, weil es zu teuer war. Und erst als die Nationalsozialisten an der Macht waren, ergab sich für den Konzern eine neue Chance, in stärkerem Maße, als das zuvor denkbar war, staatliche Zuschüsse zu erhalten. Und das ist dann auch seit Dezember 1933 passiert. Damit war die IG Farben in der Lage, ihr Leuna-Projekt fortzuschreiben, hatte also ihre gigantischen Investitionen dort in Mitteldeutschland abgesichert und konnte einen nennenswerten Beitrag zur Mineralölversorgung des Reiches leisten. Es gibt dann noch weitere Lobbygruppen, die ebenfalls versuchen, eigene Verfahren auf den Weg zu bringen. Dazu zählen rheinische Chemieunternehmen, die in Konkurrenz zur IG Farben das Fischer-Tropsch-Verfahren weiterentwickeln wollten. Mit diesem Verfahren konnte auch Mineralöl produziert werden. Das Problem beim Fischer-Tropsch-Verfahren bestand nun allerdings darin, dass es aus militärischer Sicht nicht so sinnvoll war wie das IG Farben-Verfahren, weil beim Fischer-Tropsch-Verfahren fielen eine Reihe von anderen Produkten noch an, unter anderem Paraffin. Und diese Nebenprodukte waren für das Militär uninteressant. Das Militär wollte vor allem Benzin beziehen, und zwar Benzin, das sich weiterverarbeiten ließ zu Flugtreibstoff, also zu hochoktanigem Treibstoff. Und dafür war in erster Linie das IG Farben-Verfahren geeignet und weniger das Fischer-Tropsch-Verfahren, was von der rheinischen Chemie und Schwerindustrie favorisiert wurde. Nun kann man fragen, ja, und welche Rolle spielt denn die rheinische Braunkohleindustrie in dieser unübersichtlichen Gemengelage? Die rheinische Braunkohleindustrie war in erster Linie daran interessiert, dass die Wirtschaft wieder Tritt fasst, dass man verstärkt die eigene Braunkohle abbauen und verarbeiten kann. Das war ihr Hauptinteresse, denn die rheinische Braunkohle war eine klassische Kesselkohle. Das heißt, sie hatte einen relativ hohen Wassergehalt, nur einen relativ niedrigen Teergehalt, maximal 5%, und eignete sich insofern weniger gut für die Verarbeitung zu Mineralölen, als es bei der mitteldeutschen Braunkohle der Fall war. Also die rheinischen Braunkohlenproduzenten haben durchaus mit Interesse darauf geschaut und gehört, was diskutiert wird, welche neuen Verfahren da in der Diskussion sind, waren aber selbst nicht aktiv daran beteiligt, weil sie weder über die Technologien verfügten, noch über eine Kohle mit hohem Teergehalt. Insofern schien diese Debatte um Hydrierverfahren an den großen rheinischen Kohlenproduzenten vorbeizugehen.
Sie haben deutlich gemacht, diese Verfahren zur Herstellung von Benzin aus Braunkohle sind sehr aufwendig, sind sehr teuer, die rentieren sich nicht im freien Markt. Jetzt aber haben wir diese militärische Bedeutung dahinter. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, wie arbeiten denn da die Unternehmen und die NS-Führung zusammen, um eben auch eine gewisse Kapazität, wahrscheinlich auch Lagerfähigkeit aufzubauen?
Das Interesse des Regimes besteht 1933, 34 zunächst einmal darin, die Wirtschaftskrise zu überwinden und dann rasch militärische Kapazitäten aufzubauen. Der erste Schritt in der Mineralölindustrie besteht darin, dass der Staat im Oktober 1934 eine Zwangsgesellschaft, ein Zwangskartell ins Leben ruft. Dieses Kartell soll mehrere große Hydrierwerke aufbauen. Und aus diesem Grunde ruft Hjalmar Schacht, der Reichswirtschaftsminister, die größten deutschen Braunkohleproduzenten zu sich nach Berlin ins Reichswirtschaftsministerium und eröffnet ihnen den Plan, dass 2, später sogar 4 Hydrierwerke gebaut werden sollen. Diese Hydrierwerke sollen das IG Farben-Verfahren nutzen, also aus Braunkohle Treibstoffe herstellen. Und die Braunkohleproduzenten sollen diese Werke finanzieren. Es gibt eine lebhafte Diskussion. Die Braunkohleproduzenten sind wenig begeistert davon, Geld zur Verfügung zu stellen für den Aufbau von neuen Werken, in denen sie nicht das Sagen haben. Denn von vornherein war klar, dass die Braunkohle-Benzin AG So hieß dieses neue Unternehmen, was gegründet wurde Ende 1934, dass dieses Unternehmen entscheidend unter Staatseinfluss stehen wird. Dass also staatliche Akteure bei der Braunkohle-Benzin AG das Sagen haben werden. Davon war auch die rheinische Braunkohlenindustrie wenig begeistert. Man kann das nachlesen in den Memoiren von Gustav Brecht. Das war der wichtigste Mann bei Rhein-Braun, der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens. Aber auch andere kleinere Produzenten wollten sich eigentlich an dieser Neugründung nicht beteiligen. Der Reichswirtschaftsminister hat dann die Folterinstrumente gezeigt und gesagt, also wenn ihr euch nicht freiwillig beteiligt mit jeweils 10 Millionen Reichsmark, dann rufe ich ein Zwangskartell ins Leben. Und so ist es auch gekommen. Die größten deutschen Braunkohleproduzenten wurden verpflichtet, an diesem Kartell sich zu beteiligen. Gustav Brecht erhielt die Aufgabe, die Anteile aufzuteilen, dieses neuen Unternehmens zwischen den Braunkohleproduzenten. Was dazu führte, dass Rhein-Braun und die Roddergrube AG, das waren die beiden größten rheinischen Produzenten, ungefähr ein Fünftel der Aktien der Brabag besaßen. Später wurde der Aktienanteil der rheinischen Kohleproduzenten sogar noch aufgestockt, sodass sie rund 30% der Brabag-Aktien verfügten. Nun kann man ja fragen, warum haben sich die rheinischen Kohleproduzenten gesträubt, an diesem vom Staat ins initiierten Unternehmen teilzunehmen? Das hing vor allem damit zusammen, dass sie de facto wenig zu sagen hatten in der Unternehmensführung der Brabag, dass die Standorte der neuen Werke, die gebaut werden sollten, sich alle in Mitteldeutschland befanden. Das war also Böhlen in der Nähe von Leipzig, wo das erste Brabag-Werk gebaut wurde, Magdeburg, Zeitz und dann das vierte Werk in Schwarzheide. Also alles mitteldeutsche Kohle, die da genutzt werden sollte. Man hatte also keine Chance, rheinische Kohle zur Verfügung zu stellen, sollte also nur bezahlen. Und hinzu kam noch die Konkurrenz zur IG Farbenindustrie AG. Also dieses IG Farbenverfahren sollte genutzt werden und dafür mussten die Brabag-Werke Lizenzgebühren zahlen. Also das klang alles nicht nach einem guten Geschäft, sondern im wahrsten Sinne des Wortes nach einem Zwangskartell. Gustav Brecht hat aber zumindest durchsetzen können, dass nicht nur das IG Farbenverfahren bei der Brabag-Anwendung finden sollte, sondern auch das Fischer-Tropsch-Verfahren, was nun von der rheinischen Schwerindustrie favorisiert wurde. Dazu muss man wissen, dass sowohl Rhein-Braun als auch die Roddergrube AG ja de facto zum RWE-Konzern gehörten. Und RWE wiederum als größter Steinkohleproduzent im Rheinland hatte ein Interesse daran, dieses Fischer-Tropsch-Verfahren stärker nach vorn zu bringen, weil unter Umständen auch Steinkohle damit verarbeitet werden konnte. Und so gab es hier ein kompliziertes Geflecht von Interessen, die dazu führten, dass Schacht ein Stück weit nachgab und es zuließ, dass auch das Fischer-Tropsch-Verfahren künftig zur Anwendung kommen sollte.
Die Kriegsvorbereitungen intensivieren sich ab 1936. Da gibt es einen Vierjahresplan. Auch sonst wird noch einiges gemacht, um sich auf diesen Krieg, den man in den nächsten Jahren plant, vorzubereiten. Wie läuft das jetzt weiter, nachdem man mit dem Zwangskartell hier den ersten Schritt gegangen ist?
Anfang 1936 gibt es für das Dritte Reich ein böses Erwachen. Es bleiben Mineralimporte nämlich aus. Rumänien liefert weniger Erdöl als ursprünglich vereinbart ins Deutsche Reich und auch die Sowjetunion stoppt ihre Mineralölexporte ins Deutsche Reich fast komplett. Und diese beiden großen Lieferanten sind entscheidend dafür, dass überhaupt eine ausreichende Ölversorgung möglich ist. Und als die also ihre Exporte ins Reich zurückschrauben, spricht man von einer Ölkrise. Und das befeuert nun Diskussionen, sowohl im Reichswirtschaftsministerium als auch in anderen Behörden, wie man künftig an dem Aufrüstungskurs festhalten kann, aber zugleich doch mehr oder sich neue Quellen erschließen kann, um ausreichend das Militär mit Mineralöl zu versorgen. Es wird eine neue Behörde gebildet, die sogenannte Vierjahresplanbehörde. Dem voraus geht Mitte 1936 die Niederlegung einer Denkschrift, die Hitler persönlich verfasst hat. Und in dieser Denkschrift schreibt er sinngemäß: Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig werden. In 4 Jahren muss so viel an Rüstungsgütern produziert werden und auch so viel an Mineral zur Verfügung gestellt werden, dass das Deutsche Reich einen großen Krieg führen kann. Und nachdem diese Denkschrift verabschiedet wurde und die Vierjahresplanbehörde gegründet wurde, die Hermann Göring dann leitet, entstehen doch völlig neue Anforderungen an die Ölproduzenten. Die sollen also wesentlich schneller und auch umfangreicher, als das bisher vorgesehen war, Kapazitäten ausbauen und erhöhen. Und dieser Vierjahresplan setzt dann auch neue Kennziffern fest, wie viel Benzin, wie viel Diesel und so weiter soll produziert werden. Und da gerät nun auch die rheinische Braunkohlenindustrie noch stärker als zuvor ins Blickfeld des Reichswirtschaftsministeriums. Bis 1936 waren die rheinischen Braunkohleunternehmen im Wesentlichen mit der Finanzierung der Brabak betraut und haben verstärkt Kohle für die Verstromung produziert. Und ab Ende 1936 sollen sie nun auch, trotz der Bedenken gegen die rheinische Kesselkohle, ein großes Hydrierwerk bauen. Hjalmar Schacht, also der Reichswirtschaftsminister, lädt Gustav Brecht wieder ein zum Gespräch und schlägt ihm vor, dass die rheinische Kohleindustrie ein Hydrierwerk im Rheinland bauen soll. In diesem Fall war es kein Zwangskartell, sondern Schacht lockt mit günstigen Konditionen, also mit Subventionen und Abnahme- und Preisgarantien. Und dieses neue Werk soll allein von der rheinischen Braunkohleindustrie geleitet und gesteuert werden. Brecht ist von der Idee durchaus angetan. Gemeinsam mit anderen Managern besucht er Ende 1936 das Leunawerk, schaut sich die gigantische Technik dort an, befasst sich detailliert mit dem IG-Farben-Verfahren zur Braunkohlehydrierung, ja, und wird dann zu einem Fürsprecher der Gründung der Union Kraftstoffe. Die Union Kraftstoffe, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der größten rheinischen Braunkohleproduzenten mit Rheinbraun und Roddergrube an der Spitze und einigen kleineren Produzenten dann noch dazu. Die beschließen ab 1937 ein großes Hydrierwerk im Rheinbogen nahe Wesseling zu bauen. Und da die rheinische Braunkohle doch etwas komplizierter zu verarbeiten ist als die mitteldeutsche Braunkohle, müssen die Anlagen, die Apparaturen angepasst werden. Es muss mit höheren Drücken gearbeitet werden, was also eine große Herausforderung war, entsprechende Apparaturen zu bauen. Aber Brecht und andere halten es für möglich, auf Basis der Erfahrungen der IG Farben auch Technik weiterzuentwickeln und rheinische Braunkohle zu verarbeiten. So wird dann ab 1937 damit begonnen, in Wesseling ein großes Hydrierwerk aufzubauen. Dieses Projekt hat eine Reihe von Problemen von Anfang an. Die größte Schwierigkeit besteht darin, überhaupt noch ausreichende Arbeitskräfte zu gewinnen. Denn inzwischen läuft die Rüstung auf Hochtouren. Alle großen Produzenten haben Schwierigkeiten, noch Arbeitskräfte zu gewinnen, was dazu führt, dass Union Kraftstoff sehr zeitig, also noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, auch im Ausland Arbeitskräfte anwirbt. Es werden mit der Slowakei Abkommen geschlossen, sodass 1939 Hunderte von Slowaken nach Wesseling kommen, um am Aufbau dieses großen Werkes mitzuarbeiten. Dazu muss man wissen, dass die Slowakei damals eine verbündete Nation des Dritten Reiches gewesen ist. Es gibt weitere Probleme beim Aufbau des Werkes, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass es eine enorme Konkurrenz um knappe Eisenkontingente gibt. Weil, wie gesagt, eine ganze Reihe von großen Rüstungsvorhaben laufen. Kurzum, das Ausbautempo in Wesseling ist nicht so hoch, wie man das ursprünglich erwartet hat. Als der Zweite Weltkrieg von Hitler im September 1939 entfesselt wird, ist der Aufbau des Hydrierwerkes in Wesseling immer noch nicht abgeschlossen, sondern man ist also noch mitten im Bauvorhaben.
Welche Bedeutung hat denn Wesseling in dem Verlauf des Krieges? Also wir sind ja am Anfang ja erst im Krieg gegen Polen, dann geht es gegen Frankreich, die Luftschlacht um England und später dann der Angriff auf die Sowjetunion als der große Teil des Zweiten Weltkriegs. Was macht Wesseling in dieser Kriegsmaschinerie?
Ja, zunächst einmal ist gar nicht klar, ob dieses Werk überhaupt noch vollendet werden soll. Als der Angriffskrieg gegen Polen losgeht, ist Wesseling halb fertig. Und es wird dann diskutiert, soll man dieses Werk überhaupt noch weiterbauen oder doch die Kapazitäten auf andere Standorte konzentrieren, wo ja ebenfalls Hydrierwerke gebaut worden sind. Das fällt die Entscheidung Ende September 1939, den Ausbau zu verlangsamen, möglicherweise sogar zu stoppen. Und das geht dann noch einen Schritt weiter. Ende 1939 wird ernsthaft darüber diskutiert, Teile des Werkes zu demontieren und in die Sowjetunion zu liefern. Dazu ist anzumerken, dass im August 1939 zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion ein Geheimvertrag geschlossen worden ist, mit dem man Interessen ja abgestimmt hat und Polen aufgeteilt hat. Und es sind auch Wirtschaftsabkommen geschlossen worden. Unter anderem sah dieses Wirtschaftsabkommen von 1939 wieder verstärkte sowjetische Minerallieferungen nach Deutschland vor. Im Gegenzug sollte die Sowjetunion Maschinenbauerzeugnisse bekommen und wollte auch, wenn möglich, ein komplettes Hydrierwerk aus dem Deutschen Reich bekommen. Und da kam nun Wesseling ins Spiel. Hermann Göring, der Verantwortliche an der Spitze des Vierjahresplanes, hatte der Idee durchaus etwas abgewinnen, dass man doch all das, was bisher in Wesseling aufgebaut wurde, einfach weiterliefert in die Sowjetunion und die Arbeiten in Wesseling dann nicht mehr fortsetzt. Diese Idee scheitert aber im Frühjahr 1940 und dann gibt es mehrere Krisensitzungen im Reichswirtschaftsministerium, wo also Vertreter des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums dafür plädieren, den Bau gänzlich zu stoppen oder möglicherweise auch Anlagenteile in andere deutsche Werke zu leiten. Dagegen positionieren sich nun aber die Sprecher der Union Kraftstoffe, die dann Entschädigungsforderungen stellen. Gustav Brecht rechnet vor, dass man bisher rund 70 Millionen Reichsmark investiert hat. Das wäre dann alles verloren, dieses Geld. Also man will dem Reich letztendlich den schwarzen Peter zuschieben und sagen, okay, wir sind ja bereit, den Bau einzustellen, aber dann müsst ihr das alles bezahlen. Im Endeffekt führen diese Diskussionen dazu, dass Wesseling dann doch weitergebaut werden soll. Die Entscheidung fällt im Frühjahr 1941. das weitergebaut werden soll. Und dann erhält der Ausbau von Wesseling höchste Priorität. Also dann, das ist klar, es stehen neue Feldzüge bevor, vor allem der Angriff auf die Sowjetunion. Man braucht also noch viel mehr Mineralöl, als das zuvor geplant war. Und so mutiert Wesseling von einem Problemfall hin zu einem Werk, das mit höchster Priorität nun ausgebaut wird. Es werden die entsprechenden Materialkontingente zur Verfügung gestellt und es werden Arbeitskräfte angeworben im besetzten Belgien, im besetzten Frankreich. Und später kommt es dann zunehmend zur Beschäftigung beziehungsweise zur Zwangsbeschäftigung, muss man ja sagen, von tausenden Zwangsarbeitern. Also was kurze Zeit mal begann mit der freiwilligen Anwerbung von Arbeitskräften im Ausland, ich erwähnte die Slowakei, Belgien und Frankreich, mutiert zu einem System der Zwangsbeschäftigung, je länger der Krieg dauert, mit immer verhängnisvolleren Folgen für diejenigen, die zwangsverpflichtet werden.
Wobei Sie ja zum Thema Zwangsarbeitende gesagt haben, was ich interessant fand, dass im großen Kontext der NS-Verbrechen da Wesseling nicht der schlimmste Ort von allen war, weil es dort eine relativ geringe Sterblichkeit gab. Wie kam es dazu?
Ja, entscheidend ist die geografische Lage. Ja, schauen Sie sich die geografische Lage an, dann ist klar, diejenigen, die nach Wesseling kamen, das waren überwiegend Franzosen, Belgier, später dann auch Zwangsverpflichtete aus den besetzten Teilen der Sowjetunion, aber es dominierten doch Westeuropäer. Und der Umgang des NS-Regimes mit Zwangsarbeitern, der war sehr unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Nation die Betreffenden kamen. Ja, es gab also eine Rassenhierarchie. So, die NS-Ideologie hat ja Slawen als Untermenschen betrachtet, die auf der untersten Stufe standen und die wurden deutlich schlechter behandelt als Westeuropäer. Da nun aber in Wesseling doch mehr West- als Osteuropäer Zwangsarbeit leisten mussten, hat das auch seinen Niederschlag gefunden im Umgang mit den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Also die Zahl von mehr als 100 Toten, die eindeutig ermittelt ist, ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bei alliierten Luftangriffen ums Leben kamen. Damit will ich das Regime der Zwangsarbeit, das auch in Wesseling ein grausames war, auf keinen Fall besser machen, als es war. Ja. Aber wenn ich den Standort Wesseling vergleiche mit anderen Standorten der Mineralölindustrie, so waren die Verhältnisse im Rheinland in Anführungsstrichen gesetzt vergleichsweise etwas günstiger als Zentrum oder im Osten des Reiches. Das muss man sagen.
Diese geografische Lage hat für das Südriebeck selber aber auch einen Nachteil. Das Rheinland, wie das angrenzende Ruhrgebiet oder auch ganz West- und später auch Deutschland insgesamt, werden ja mit Kriegsverlauf zunehmend bombardiert. Die Lufthoheit über Deutschland geht immer mehr in Richtung der Alliierten und auch Wesseling kommt da überhaupt nicht unbeschadet durch, sondern wird stark bombardiert.
Ja, das ist ein entscheidender geografischer Nachteil gewesen, der den Verantwortlichen auch bereits bei Kriegsbeginn klar ist. Also Göring selbst soll die Frage gestellt haben, ja, wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, hier so ein großes Hydrierwerk zu bauen? Doch relativ nah an der französischen Grenze und relativ einfach auch durch britische, später amerikanische Bomber zu erreichen. Ja, und das ist in der Tat ein Grundproblem dieses Werkes von Anfang an gewesen, dass es im Fokus alliierter Bombenangriffe stand bereits seit Ende 1940. Also da wurde noch gebaut. Ja, da ist das Werk das erste Mal angegriffen worden. Kaum getroffen worden bei diesen ersten Angriffen, aber es war klar, je eher die deutsche Luftwaffe die Lufthoheit verliert, desto intensiver werden die Angriffe auch auf dieses Werk geführt. Und es kommt dann 1942, 1943 immer wieder mal zu Luftangriffen auf Wesseling, die alle noch relativ glimpflich verlaufen. Die entscheidende Wende tritt dann aber im Verlauf des Jahres 1944 ein, als die Alliierten, als das Bomberkommando herausgefunden hat, dass die Achillesferse der deutschen Kriegswirtschaft die Hydrierwerke sind. Also wenn man diese Werke ausschaltet, dann ist der Krieg rasch vorbei, dann können die deutschen Panzer nicht mehr rollen und die Flugzeuge nicht mehr fliegen. Und so kommt es im Mai 1944 zur sogenannten Big Week, einer Woche, wo Briten und Amerikaner tagelang alle deutschen Hydrierwerke angreifen, auch Wesseling schwer bombardieren. Und damit ist klar, dass die Treibstoffversorgung der Wehrmacht und der Luftwaffe dem Ende entgegengeht. Albert Speer, der Rüstungsminister, schreibt sogenannte Hydrier-Denkschriften und übergibt sie Hitler. Und wenn man diese Denkschriften liest, dann wird ganz deutlich, dass der Krieg verloren ist. Und im Speer war das bewusst. Und trotzdem wird immer wieder aufgebaut, werden die Schäden repariert. Auch in Wesseling wird die Organisation TOT eingesetzt, die also für die Reparaturarbeiten verantwortlich war, dafür Tausende von Zwangsarbeitern einsetzt. Und es kommt dann aber im Oktober 1944 zu dem größten und schwersten Luftangriff auf das Hydrierwerk in Wesseling. Da fällt ein beachtlicher Teil der Kapazitäten dann aus. Da gibt es zahlreiche Tote in der Belegschaft. Und dann muss sich die Unternehmensleitung in Abstimmung, also mit den kriegswirtschaftlichen Organen, entschließen, das Werk stillzulegen. Also Ende 1944 wird das Hydrierwerk in Wesseling, weil es so schwer getroffen wurde, durch Bombenangriffe stillgelegt. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Alliierten marschieren rasch vor und Wesseling wird über kurz oder lang dann Kriegsgebiet. Also Ende 1944 ist die Produktion von Mineralöl durch die Union Kraftstoff vorbei.
Sie haben das auch gerade ja dargelegt, dass die Alliierten da eine große Bedeutung in Wesseling gesehen haben. War das so? War Wesseling wirklich oder die Hydrierwerke generell so ein großer Faktor? Wären die Flugzeuge und Panzer und U-Boote und alles andere der Wehrmacht vorher stehen geblieben, wenn man nicht in diesem großen Stil aus Braunkohle Öl hergestellt hätte?
Ohne die Hydrierwerke hätte Hitler seine Kriege nicht führen können. Das ist ganz, ganz, ganz eindeutig. Und obwohl die großen Hydrierwerke den wichtigsten Teil der deutschen Mineralölversorgung sicherten, reichte ihre Produktion immer nur für wenige Monate aus. Das muss man auch sagen. Ja, also die Wehrmacht konnte nur kurze Kriege führen. Diese Blitzkriegskonzeption, die hatten ja Erfolg gehabt. 1939 in Polen, 1940 gegen Frankreich und so weiter. Und dafür hat es gereicht. Aber es war auch klar, dass eine Mineralölautarkie, so wie sie 1936 mal geplant wurde, dass sie nicht machbar war. Weil das Militär viel höhere Verbraucher hatte, als man ursprünglich vorausgesehen hat. Und je länger die Feldzüge dauerten, umso deutlicher wurde, dass das Deutsche Reich sich vollkommen übernommen hatte wirtschaftlich und eigentlich gar nicht in der Lage war, längere Kriege zu führen. Darum sagt ja auch Hitler Anfang 1942, wenn ich die großen Ölfelder im Kaukasus nicht bekommen kann, dann muss ich diesen Krieg liquidieren. Und das war ja letztendlich der Ansatz gewesen, den das nationalsozialistische Regime verfolgte. Man hat die Hydrierwerke nur als eine Art Übergangslösung betrachtet. Übergangslösung so lange, bis man große Erdölfelder erobern konnte. Und da zielte die Wehrmacht sowohl auf den Kaukasus, auf Baku. Bis dahin ist ja auch die Wehrmacht 1942 fast vorgedrungen. Das war das eine große Ziel. Und das andere große Ziel, das waren die Erdölfelder von Kirkuk, also im heutigen Irak. Dahin wollte man vorstoßen. Und als beide Pläne scheiterten, also man kam weder in den Nahen Osten an die Erdölfelder heran und noch konnte man den Kaukasus halten, war im Grunde genommen klar, dass eine längere Kriegsführung am Treibstoffmangel scheitern wird. Trotzdem ist der Krieg weitergeführt worden und die Hydrierwerke wurden immer wieder aufgebaut, auch nach alliierten Bombardements. Aber es war klar, die Wehrmacht hat nicht genügend Treibstoff, die Luftwaffe hat nicht genügend Flugbenzin, um einen Zweifrontenkrieg weiterführen zu können.
Auch wieder ein geografischer Nachteil, wenn man ein bisschen zynisch sein will, ist, dass das Rheinland ja dann im Laufe des Jahreswechsels 1944-45 dann auch von den vorrückenden amerikanischen Bodentruppen eingenommen wird. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert in und um Wesseling, nachdem der Krieg in diesem Gebiet dann vorbei ist?
Ja, das Rheinland ist schwer zerstört, wenn man sich die Städte anschaut, Köln und viele, viele andere. Es sieht furchtbar aus. Ein Großteil des Wohnraums ist zerstört. Auch die Industrie ist weitgehend lahmgelegt. Aber es ist doch mehr an industrieller Kapazität erhalten geblieben, als die Bilder glauben machen scheinen. Denn Anlagen wurden teilweise verlagert, recht gut geschützt, sodass nach Kriegsende an einen Wiederaufbau durchaus zu denken war. Und diejenigen, die Wesseling geleitet haben, hatten auch das größte Interesse daran, nach dem Krieg rasch wieder Mineralölprodukte herzustellen. Dagegen hatten nun aber die Alliierten, insbesondere die britische Besatzungsmacht, Einwände. Die Briten haben darauf bestanden, dass solche Technologien, die kriegswichtig sind, und dazu zählten die Hydrierwerke, dass sowas gar nicht wieder aufgebaut wird. Also Wesseling stand mit auf der Demontageliste, wie viele andere große Hydrierwerke auch. Es kommt dann anders, wie wir wissen, weil die Spannung zwischen den Siegermächten, also insbesondere zwischen den USA und der Sowjetunion, wachsen und die Westalliierten stückweise ihre Demontageprogramme reduzieren. Das heißt, Wesseling wird nicht demontiert, darf aber auch noch nicht wieder produzieren. Denn es gibt in den ersten Nachkriegsjahren Produktionsverbote für Hydrierbenzin. Dafür haben sich vor allem die Briten eingesetzt, dass so ein Benzin aus Kohle nicht wieder produziert wird. Und erst als es der Union Kraftstoff gelingt, mit Shell einen Vertrag zu schließen, das ist Ende 1948, ist ein Wiederaufbau möglich. Jetzt soll aber keine heimische Braunkohle mehr verarbeitet werden, sondern die Hydriertechnologie hat sich auch für die Verarbeitung von Rohölen geeignet. Und insofern konnte man also in Wesseling wieder neu beginnen, im Bündnis mit einem großen Mineralölkonzern, nämlich mit Shell. Shell liefert Rohöl. Die Anlagen in Wesseling können wieder aufgebaut werden und in den Hydrierkammern kann Rohöl verarbeitet werden. Und so bekommt dieser schwer durch den Krieg und die nationalsozialistische Kriegswirtschaft geschädigte Standort eine neue Perspektive.
Die frühe Zeit der Bundesrepublik steht unter dem Begriff des Wirtschaftswunders und Sie haben ja auch schon eben angedeutet, diese Anlage wird wieder für etwas genutzt. Welche Rolle spielt Wesseling jetzt in der frühen Bundesrepublik?
In der frühen Bundesrepublik wird Wesseling ein wichtiger Standort, was nur möglich ist durch das Zusammenspiel deutscher Interessen mit den Interessen von Big Oil, also in dem Fall von Royal Dutch Shell. Das heißt, alle großen deutschen Chemieunternehmen, aber auch Standorte der Mineralölindustrie suchen nach Geschäftspartnern aus dem Ausland. Und Das ist ganz interessant zu beobachten, wie rasch vor allem amerikanisches, britisches, holländisches Kapital erkennt, dass diese deutschen Standorte wichtig sind, dass man sie beliefern kann mit Rohöl oder mit Produkten, die dann weiterverarbeitet werden, um den deutschen Markt beliefern zu können. Das ist ja der wichtigste Markt in Europa gewesen. Ja. Und insofern kommen hier Interessen ehemaliger Kriegsgegner doch relativ rasch wieder zusammen auf Unternehmensebene. Und in Wesseling ist es halt so, dass dieser Standort von der Kooperation mit Shell profitiert und für das Rheinland ein wichtiger Anbieter von Mineralprodukten wird, muss man ja sagen. Denn die Kriegszeit hat ja im Wesentlichen dazu gedient, nur das Militär zu beliefern. Jetzt wird die Wirtschaft mit Produkten beliefert. Und in den 50er Jahren findet ja eine Massenmotorisierung statt, die es bis dato in Deutschland so nicht gegeben hat. Und deshalb wachsen die Produktionsausstöße, was Treibstoffe aller Art betrifft, sehr rasch. Und Wesseling kann vom Wirtschaftswunder der 50er Jahre entscheidend mit profitieren und zu einem wichtigen Standort der Mineralölindustrie werden.
Wird denn im Nachhinein aufgearbeitet, welche Rolle Wesseling im NS spielte, also beim Thema Zwangsarbeit, beim Thema Versorgung der Wehrmacht?
Nein, diese Aufarbeitung, die bleibt in den 50er, 60er Jahren zunächst einmal weitgehend aus. Gustav Brecht wird zwar von den Alliierten kurzzeitig interniert, weil er als Vorstandsvorsitzender von Rhein-Braun für die Zwangsarbeit vor Ort Verantwortung trug. Ihm passiert aber nichts. Er war nicht Mitglied der NSDAP und kommt nach kurzer Zeit wieder frei, andere auch. Also es gibt in der Zeit keine ernsthafte Aufarbeitung der Verbrechen, die vor Ort passiert sind und auch der Mitverantwortung für die Organisation der Kriegswirtschaft. Das findet nicht statt, sondern das Geschäft läuft wieder an und läuft weiter. Erst in späterer Zeit, in den späten 1990er, frühen 2000er Jahren, wird ja intensiv darüber diskutiert, was hatte das eigentlich zu bedeuten, wenn Millionen von Menschen aus ganz Europa zur Zwangsarbeit nach Deutschland verpflichtet werden. Es gibt diese gemeinsame Initiative der Bundesregierung und vieler Wirtschaftsunternehmen zur Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Und in dem Zusammenhang finden dann auch eine ganze Reihe von historischen Diskussionen statt und es werden Projekte gefördert, mit denen die Geschichte der Zwangsarbeit beleuchtet wird. Auch in Wesseling wird so eine Arbeit in Auftrag gegeben. Also das Stadtarchiv in Wesseling beauftragt eine Historikerin, den Einsatz von Fremd- und Zwangsarbeitern gründlich zu untersuchen. Und das ist dann auch geschehen. Es werden Ausstellungen gestaltet und eine breitere Öffentlichkeit erfährt davon, welches Ausmaß Zwangsarbeit in und um Wesseling hatte. Das passiert, wie gesagt, sehr spät, aber es passiert sehr gründlich.